Letzte Woche war das Thema Bitterkeit, Fragezeichen, Nein, danke, Ausrufezeichen. Und in logischer Fortführung dieser Botschaft geht's heute Morgen weiter mit Gott schafft dir Gerechtigkeit. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist in dieser Woche? Ich habe in dieser Woche Philipperbrief gelesen und nicht nur Philipper, sondern viele andere Paulus-Aussagen auch. Aber im Philipperbrief ist mir was besonders aufgefallen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Paulus sich praktisch nie beschwert. Ist euch das auch schon mal aufgefallen, dass Paulus nirgendwo schreibt, ich kam heute gar nicht aus dem Bett, weil nämlich dies und jenes Problem mir ins Gesicht starrt, niemand mag mich. Aus der letzten Stadt, in der ich ein Werk begonnen habe, haben sie mich rausgeprügelt. Ich muss nachts zum Fenster raus mit einem Hechtsprung und durchs Gras robben. Und in der nächsten Stadt haben sie mich auch nicht besonders gemocht. Solche Dinge sagt er nicht. Er beschwert sich nicht darüber, dass er verprügelt worden ist. Er beschwert sich nicht darüber, dass manche Menschen ihn mögen und manche Menschen schlechte Sachen über ihn sagen. Alle diese Dinge tut er nicht. Im Gegenteil, er ist eigentlich immer ziemlich gut drauf, obwohl es ihm immer wieder schlecht mitgespielt wird. Ich habe mir gedacht, warum macht er das? Warum ist das so? Wisst ihr, warum das so ist, dass Paulus sich praktisch nie beschwert hat? Weil er den Geist des Glaubens hatte. Paulus war nicht bitter, weil er wusste, dass Gott mit ihm ist. Wenn Gott mit dir ist, dann kannst du dir Bitterkeit sparen. Dann hast du auch gar nicht das Bedürfnis, bitter zu werden. Du wirst nur dann bitter, wenn du empfindest, dass du auf dem Schlauch stehst, dass Gottes Gebetserhörung einfach nicht durchdringen zu dir, dass dein Gebet wie ein Frosch ist, der springt so bis zur Zimmerdecke und dann platsch, klatscht er da auf den Boden. Aber dass es abhebt und hinaufsteigt in den Himmel und Gehör findet vor Gott, das ist einfach nicht der Fall. Wenn du so durchs Leben gehst, dieses Niemand liebt mich und Gott auch nicht, dann musst du dich ja beschweren. Schon allein zum Ausgleich, zum therapeutischen Ablästern, versteht ihr? Damit der Druck ein bisschen nachlässt. Aber eins hast du dann auf jeden Fall nicht, nämlich den Geist des Glaubens. Paulus hat sich nicht beschwert, weil er wusste, dass Gott mit mir ist. Das musst du in deinem Herzen auch verankern, dass jetzt, wo du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, wo Jesus in deinem Herzen lebt, wo Jesus dir ein Haus baut im Himmel, wo Jesus dir ein Haus baut auf der Erde, immerhin sitzen wir in einem, das er für uns hier vorbereitet hat. Ist nicht ganz schlecht, mit Stahlkante jetzt an der Bühne, ja, preis dem Herrn, dass wir richtig toben können hier oben, Lobpreis jetzt speziell. Wir müssen es verinnerlichen und das ist das, was halt, woran wir immer wieder arbeiten müssen. Okay? Denn wir lassen uns das viel zu leicht klauen, dieses Triumphgefühl und diesen Geist des Glaubens, den Geist des Sieges, dürfen wir nicht machen. Wir sehen das ganz deutlich, wie Paulus drauf war. Wir sehen das ganz deutlich im Philipperbrief Kapitel 1. Da war es so, dass Paulus aufgrund von verschiedenen Vorkommnissen im Gefängnis gelandet ist. Niemand ist gerne im Gefängnis. Und es ist kein so ein Gefängnis wie bei uns hier, wo du jeden Tag dreimal warm isst und einen Fernseher hast, versteht ihr, und so weiter und alles wunderbar ist. Sondern wir sprechen hier davon, dass du in einem römischen Gefängnis bist. Da gab es kein fließendes Wasser, da gab es keine Toiletten, so wie du dir das gerne vorstellen würdest. Sondern es war eine ziemlich unhygienische, schmutzige, schwierige, dreckige, ätzende Angelegenheit. Es war ziemliche Strafe, in so einem Gefängnis zu sein. Und einige Prediger, besonders Wettbewerbsbewusste, die haben sich gefreut darüber, dass der Paulus in den Knast gegangen ist, denn jetzt haben sie die Bühne für sich gehabt. Paulus hat zwangsläufig abtreten müssen, die hockt jetzt im Knast, jetzt versteht er, jetzt ist die Bühne frei für sie. Und dann haben die halt mit der Tatsache, dass Paulus im Gefängnis war, gespielt, kann man ja wunderbar jonglieren. Ja, wir wissen ja, dass Gott gerecht ist. Dann müssen wir uns fragen, warum Paulus im Gefängnis ist. Man weiß zwar nichts, aber der hat garantiert Dreck am Stecken. Dann haben sie begonnen, ihn zu verleumden. Könnt ihr das nachvollziehen? Genau das ist nämlich passiert. Paulus schreibt es. Ich lese euch das mal vor. Philipper Kapitel 1. Hier geht es um Prediger speziell. Da heißt es, einige, Vers 15, predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums gesetzt bin und deswegen ins Gefängnis gewandert bin. Und die anderen, aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Die haben gegen Paulus gepredigt, um ihm Schwierigkeiten zu machen, um ihm sein Unterstützungs-, sein Gebet, sein Finanzfundament und so weiter zu rauben und diese Kanäle rüberzulenken auf sich wahrscheinlich. Die haben sich gedacht, wenn sie den Paulus ordentlich niedermachen, leuchtet ihr Licht umso heller. Aber schau, weil nur weil du jemanden anderen niedermachst, heißt nicht, dass du dann umso heller leuchtest. Sag mal jemand Amen. Ha, ha, ha. Okay, die normale, natürliche Reaktion wäre jetzt, sich zurückzuziehen in sein Schneckenhaus. Zu sagen, ja, immer ich. Kaum geht's mal nicht so, hauen sie noch auf mich drauf. Die treten jemanden, der am Boden liegt. Oh, ich kann es mal schon, ich kann es in den Ohren hören, ja. Mit Dutzenden von Menschen, denen sowas passiert, hast du diese Gespräche. Immer ich und nie und überhaupt und Paulus ist hier völlig anders drauf. Schau mal, was Paulus hier sagt. Was macht es denn, sagt er in Vers 18. Was macht es? Klingt es wie Bitterkeit, meine Damen und Herren? Klingt es wie Bitterkeit? Eigentlich eher nicht, oder? Im Gegenteil, das klingt nach, hey, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Hey, der hat noch Freude daraus gewonnen, dass Leute über ihn hergezogen haben. Denn die haben nicht nur über ihn hergezogen, sie haben auch ein bisschen über Jesus gepredigt. Und das ist ja immerhin, hey, ist ja immerhin gut. Denn Paulus wusste, dass egal wie der Prediger drauf ist, wisst ihr, die Prediger können die hinterletzten Gestalten sein. Ist eigentlich wurscht. Manchmal sind sie es ja auch. Sagt jetzt nicht laut Amen, okay? Ich könnte das falsch verstehen. Oder richtig verstehen, je nachdem. Die Sache ist die, dass das Wort Gottes, das gepredigt wird, egal ob es jetzt aufrichtig und lauter oder unaufrichtig gepredigt wird, das Wort Gottes hat Kraft. Und wenn jemand Jesus und das Heil in Jesus predigt, und Leute hören das und Leute glauben das, dann bewirkt es in denen drinnen Heil und Segen. Obwohl die Quelle eigentlich ziemlich versifft ist, ja, aus der dieser Segen rauskommt, dieser Prediger jetzt in dem Fall. Und Paulus hat sich also überhaupt nicht das angezogen, dieses immer ich und jetzt treten sie jemanden, der am Boden liegt. Im Gegenteil, der hat gesagt, hey, Jesus wird gepredigt. Super, darüber freue ich mich. Und er sagt, denn ich weiß, dass dieses, das Freuen, mir zum Heil ausschlagen wird. Durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Der wusste, dass er, wenn er sich freut und Gott lobt und preist in seinen schwierigen Situationen, dass ihm das zum Heil ausschlagen wird. Dass das was Gutes bewirken wird für ihn. Sagen wir jemand, preist dem Herrn. Es ist eine gute innere Haltung, meine Damen und Herren. Und das ist genau die wir auch brauchen. Wir müssen uns das zu eigen machen. Nämlich, dass Gott für uns ist und dass egal, was Menschen um uns herum machen, es ist kein Grund für uns, bitter zu sein. Im Gegenteil, der Herr ist mit uns, der Herr segnet uns. Egal, was Menschen machen, sie können uns nicht wirklich schaden, denn wir gehen mit Jesus. Schaut, bei Jesus war es ganz genauso. Jesus hat eine Predigt gehalten, die einen haben gesagt, er hat einen Dämon. Jetzt stell dir mal vor, in deiner Nachbarschaft spricht sich herum, du bist Christ und die schieben dir unter, der hat psychologische Probleme. Versteht ihr, heute sagen die Leute immer, der hat einen Dämon, sowas machen die Leute heute nicht mehr, heute kommen sie anders. Heute sagen sie, ja, der hat psychologische Probleme. Glaub dann Auferstehung an dieses Zeug. In der Sowjetunion haben sie dich, wenn du sowas geglaubt hast, in die Psychiatrie getan. Also sofern du wirklich von neuem geboren warst und nicht nur so ein traditioneller Mitschwimmer-Christ warst. Und jetzt kannst du natürlich reagieren und kannst sagen, Mensch, alle in der Nachbarschaft schauen mich schief an. Oder du kannst sagen, hey, darüber freue ich mich. Denn offensichtlich sehen die was in mir, was sie nicht einordnen können. Sie sind befremdet. Irgendwas ist an mir echt und irgendwie ist es anders und irgendwie fordert sie das heraus. Und die andere Gruppe bei Jesus zur damaligen Zeit hat gesagt, ein Mann Gottes, das ist der Messias, das ist der Messias, an den müssen wir uns halten. Und wenn schon Jesus diese beiden so polarisiert hat und einmal die Menschen dazu herausgefordert hat, ihn als einen psychisch Kranken zu betrachten, der Probleme hat, und andererseits sie ihn als Messias angenommen haben, dann kann es bei dir ganz genauso sein. Davon dürfst du dich nicht irre machen, das musst du erwarten, musst du sagen, ja, so ist es halt, und musst dich darüber freuen. Auf jeden Fall dürfst du nicht bitter werden. Du hast keinen Grund zum Bitterwerden. Denn Gott verlässt dich nicht und er versäumt dich nicht, sondern er ist mit dir, er zieht die Kulissen hin, so wie es braucht, im Hintergrund, preist dem Herrn. Okay, und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber Pastor, du hast keine Ahnung, hey, was die Leute mir alles angetan haben. Die haben versucht, meine Firma zu ruinieren. Die haben versucht, meine bürgerliche Existenz kaputt zu machen. Haben die gemacht. Und da kann es schon sein, schau, wenn Leute dich wirklich anfeinden, wenn wirklich Leute dich wirklich anmachen, Leute versuchen, deine bürgerliche Existenz kaputt zu machen, kann schon sein, dass du Regungen der Bitterkeit in deinem Herzen hast. Oder zumindest ganz zurückschlagen möchtest. Aber da wissen wir jetzt, zumindest seit letzter Woche, dass es nicht unsere Aufgabe ist, zurückzuschlagen. Erstens, hallo, wenn wir in Christus sind, dann ist eher die Mauer zwischen uns und den Pfeilen. Und zweitens, der Herr, wenn will, kann er diese Dinge benutzen und kann sie uns zum Segen machen. Manchmal lässt er uns in schwierigen Situationen, um unseren Charakter zu testen. Das ist immer super, aber er macht es trotzdem. Ja, wir bedanken uns dafür, hey, super Herr, noch mehr Anfechtung und Bedrängnis. Nein, machen wir natürlich nicht. Aber der Herr macht es trotzdem, lässt es ab und zu, damit er sieht, was wirklich in uns drinnen ist. Ich könnte euch da viele Beispiele aus der Schrift geben, werde ich jetzt aber heute Morgen nicht machen, weil ich sowieso viel zu wenig Zeit habe für das, was ich noch sagen möchte. Okay, wenn Gott also für dich ist und Gott die schlechten Dinge, die dir passieren, umwandeln kann, dann kannst du dir den Luxus leisten, deine Feinde zu lieben, egal was deine Gefühle sagen, zunächst einmal. Gott liebt dich, verfolgt seinen Plan mit dir. Und jetzt musst du darauf achten, dass du nicht bitter wirst, sondern du musst darauf achten, dass du deine Last tatsächlich an den Herrn abgibst. Die Gefahr ist, bitter zu werden. Und diese Gefahr müssen wir vorbeugen und die beugen wir dadurch vor, dass wir uns immer wieder erinnern, dass der Herr mit uns ist. Dazu brauchen wir natürlich ein gutes Gewissen. Sag mal jemand Amen. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast und du wirst angegriffen, dann würde es nicht so funktionieren. Denn dann bleibst du vom Leben Gottes ein bisschen zurück. Okay, dann merkst du wirklich irgendwie, wenn du in Sünde bist und du weißt es, dann fließt das Leben Gottes nicht zu dir, sondern es ist was zwischen dir und Gott. Und es fühlt sich nicht gut an. Wenn du dann angegriffen wirst, dann dringen die Pfeile ein, dann tut es weh. Du musst also darauf achten, erster Schritt, ja, dass du in Ordnung bist mit Gott, dass deine Sünden bekannt sind, dass nichts zwischen dir und dem Herrn steht. Dann, wenn sie dich anfechten, dann kann es sein, dass dich das überhaupt nicht belastet, nicht im geringsten belastet. Ansonsten ist es ein bisschen anders. Okay, das halten wir jetzt auf jeden Fall mal fest. Gut, die Gefahr ist, dass du bitter wirst und dir selber helfen willst. Wenn du das aber tust, lass mir das gleich mal von vornherein jetzt sagen, wenn du im Fleisch reagierst, jemand erzählt eine Lüge über dich und du bist jetzt so schlau, dass du in die Zeitung eine Anzeige setzt. Was Hinz und Kunz auf der Bierwoche in dem und dem Dorf über mich gesagt hat, ist nicht wahr. Solche Anzeigen habe ich schon in der Zeitung gesehen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon sowas schon mal gesehen hast. Das nächste ist, also wenn du sowas liest, weiß jeder zunächst einmal, der es noch nicht wusste. Oh, Hinz und Kunz hat was über den und den oder die und die gesagt. Was war denn das? Was war denn das? Und dann, ja, kommt was ins Rollen, was du eigentlich gar nicht beabsichtigt hast. Zum Schluss redet die ganze Welt über dich und dein Problem. Und das ist natürlich unterhaltsam, versteht ihr? Das ist natürlich witzig und interessant. Aber es ist definitiv nicht der Plan Gottes für dein Leben. Wenn du also der Bitterkeit Raum gibst und hier zurückschlägst, dann vermurkst du den Plan Gottes. Tja, Mose war zum Befreier des Volkes Israel bestimmt. Dazu ist er geboren worden, das wusste er. Diese Berufung hat in ihm gelebt. Aber es ging ihm nicht schnell genug. Als er dann mal gesehen hat, dass ein Ägypter einen israelischen Sklaven misshandelt hat, ist der Mose gekommen und in einem Anfall von Leidenschaft und Wahnsinn hat er diesen Ägypter erschlagen, hat ihn verbuddelt. Damit es niemand merkt, wisst ihr? Aber so spricht sie natürlich trotzdem rum. Und als dann zwei Israeliten mal geschlagen haben, hat der Schuldige laut gesagt, willst du mich wohl auch erschlagen wie den Ägypter, den du da drüben hinter der Pyramide verscharrt hast? Dann hat Mose gemerkt, oh, es hat sich doch rumgesprochen. Und was musste er machen? Er musste davonlaufen. Und was war das Ende vom Lied? 40 Jahre hing er rum an einem Berg namens Sinai. Wenn du schon mal Bilder vom Sinai gesehen hast, hier, da ist nichts los. Da ist Wüste, da ist es langweilig. 40 Jahre mit Schafen, nichts mit Befreiung eines Volkes, versteht er? Der war zunächst mal 40 Jahre in der Verbannung, damit er seine Leidenschaften ein wenig eingekriegt hat. Und das hat er tatsächlich geschafft. Mose ist innerlich so ehrgeizlos geworden, dass Gott ihn endlich benutzen konnte. Als Gott dann nach 40 Jahren, 40 Jahre, versteht ihr, 40 Jahre Murks in der Wüste, weil er es nicht abwarten konnte, weil es ihm nicht schnell genug ging mit dem Plan Gottes, weil er es selber loslegen musste in eigener Kraft. Ja. 40 Jahre später kommt Gott dann zu ihm in einem brennenden Dornbusch und sagt, Mose, jetzt ist die Zeit reif, geh nach Ägypten. Und Mose sagt, hä, was gibt's Neues? Ich habe eigentlich überhaupt keine Lust. Herr, such da jemanden anderen. Ich bin alt, bin 80, ja, 40. Vor 40 Jahren wäre ich gut drauf gewesen. Vor 40 Jahren, ja. Vor 40 Jahren, Herr. Hey, da hätte ich losgelegt. Ja, damals, aber jetzt. Schaut, Gott wollte den Mose freimachen von allem Ehrgeiz. Erst als er es nicht mehr nötig hatte, der Größte zu sein, hat Gott ihn zum Größten gemacht. Zu einer welthistorischen Figur. Aber erst als er es nicht mehr nötig hatte. Er wäre doch besser gewesen, wenn Mose von Anfang an gesagt hätte, Herr, nicht dein Wille, sondern mein Wille geschehe. Herr, ich hätte jetzt Lust, diesen Ägypter zu erschlagen. Herr, mich juckt es quasi im Knüppel. Aber ich werde nichts machen, sondern du musst mich zum Befreier machen. Von dir muss die Initiative ausgehen, ich werde mir nicht selber helfen. Wäre besser gewesen. Hätte vielleicht keine 40 Jahre Wüste mit sich gebracht. David war damals schlauer. David ist ja auch verfolgt worden vom König Saul, einfach nur deswegen, weil er alles richtig gemacht hat. Und Saul eifersüchtig war auf David. David hat sich in die Büsche geschlagen und hat gewartet darauf, dass Gott was macht. Saul hat ihn verfolgt jahrelang, 13 Jahre lang ungefähr, bis er ungefähr 30 war, David. Gott hat den Saul immer wieder in die Hand Davids geliefert. Er hätte ihn immer wieder töten können. Hat er aber nie gemacht. David wusste nämlich, wenn er zusticht und den Speer versenkt, ja, im Herzen Sauls, da hätte er sich selber das Königtum zugewendet. Alle hätten gewusst, ja, das ist derjenige, der den König getötet hat. Das ist der geputscht hat. Derjenige, der eine Revolution gemacht hat. Und David wollte das nicht. David wollte ein von Gott eingesetzter König sein. Basta. Also, Herr, wenn du mich auf den Thron haben willst, musst du mich auf den Thron setzen. Ich will mich nicht auf den Thron setzen. Basta. David war so selbstdiszipliniert und so hingegeben, dass er wusste, ein Thron, den ich mir in eigener Kraft schaffe, ist es nicht wert. Und er ist auch nicht bitter geworden. Er hat gesagt, Herr, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, wartet mein Thron auf mich. In der Zwischenzeit schlage ich mich durch die Büsche und hau ab und schau, dass mich der Saul nicht erwischt. Musste erst einmal können. Und tatsächlich, als er dann 30 war, kam Saul um, nicht durch David, sondern durch die Hand der Philister auf dem Schlachtfeld. Und gleich drauf kamen die Ältesten von Juda und sind zu David gekommen und haben gemeint, David, wir haben noch im Ohr die Weissagung von Samuel, dass du der nächste König sein sollst. David, willst du König machen bei uns? Wir hätten hier einen freien Thron. Und David hat sich da ein bisschen geziert, hat gemeint, naja, mach halt, also gut. Ja, und 7 Jahre später sind dann die Israeliten gekommen und haben gemeint, ja, hat nicht so geklappt mit dem Saul, willst du? David hat gemeint, echt vordrängeln tue ich mich nicht. Israeliten, ja, wir haben noch die Weissagung vom Samuel im Ohr, du sollst der nächste König sein. Mach halt, nö, ach komm, also gut. Und dann war er der König, dann war er der beliebte König, versteht ihr, der nichts falsch machen konnte. Aber eines war er nicht, er war nicht bitter. Er hat sich am Wort Gottes festgehalten. Er hat gewusst, Gott kämpft für mich und wenn Gott nicht für mich kämpft, werde ich nicht für mich kämpfen. Basta, Punkt. Okay, Leute, lasst mal dieses Bewusstsein, Gott ist für mich, ihr kämpft für mich. Auch wenn es ein bisschen dauert, lasst es mal in dich einsinken. Schau, wenn es in Matthäus Kapitel 5, Vers 43 heißt, lieb deine Feinde, dann sagt Jesus das nicht, weil er dich bestrafen will. Dir knallt einer eine und dann sollst du sofort sagen, hau hier auch noch drauf. Und dann, pum, und jetzt wieder hier. Ja, Jesus hat das nicht so gemeint, sondern er hat gemeint, hör mal, du hast gar nicht nötig, dass du dir selber helfen tust. Gott wird es machen. Gott wird dich rächen. Gott wird dir helfen. Jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Botschaft langsam. Oh Mann. Gott schafft die Gerechtigkeit. Die Sache ist nämlich die, dass Gott die Gerechtigkeit schafft. Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 30, da steht ein Satz, der dir einen Schrecken einjagen sollte. Da heißt es, Gott richtet sein Volk. Wenn jemand dir was antut, Gott richtet sein Volk. Galater Kapitel 6, Vers 7. Irrt euch nicht. Was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, wird Leben ernten. Wie sähe ich auf den Geist? Dadurch, dass ich Gutes tue. Gutes tun, sagt Paulus. Das ist jetzt Kapitel 6, Galater Kapitel 6, 8 und 9. Lasst uns im Gutes tun nicht müde werden, denn zur gegebenen Zeit werden wir ernten. Wir können versuchen, Himbeeren im Winter zu ernten. Wird nicht klappen. Das Beste, was uns da passiert ist, aber welche Blätter im Mund zu haben vom letzten Jahr. Das ist alles, was du vom Himbeerstrauch im Januar kriegst. Wenn aber die Zeit reif ist und du den Himbeerstrauch ein wenig gedüngt und gewässert hast, dann explodiert der pfumm, und hat nur so rote Früchte dran hängen. Dann zur richtigen Zeit kannst du Himbeeren mampfen wie ein Weltmeister. Kannst du einen, ja, und wenn deine Frau mitmacht und Humor hat, kannst du sagen, Frau, ich lege mich jetzt hin auf dem Liegestuhl, mach den Mund auf. Und du schmeißt sie mir in den Mund, okay? Und dann kommt sie dran, okay, wenn du fertig bist. Du musst es nur abwarten können. Wenn du Gutes tust und dabei bleibst, dann wird dir der Herr gute Dinge zuwenden. Hey, das musst du glauben. Bittere Menschen glauben solche Dinge nicht. Bittere Menschen glauben, Gott hat sie vergessen. Bittere Menschen wissen nicht, dass Gott sie liebt und mehr an ihrem Heil interessiert ist und auch besser weiß, wie man es bewerkstelligt, als sie selber. Deswegen musst du ein für alle Mal, für immer und alle Zeit in deinem Herzen festlegen, ich werde mir nicht selber helfen, sondern ich werde das Gericht Gott überlassen. Sag mal mit mir, Gott richtet sein Volk. Ja, und Paulus sagt da weiter, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, ermahnen und ermutigen wir alle. Schau, Jesus sagt, du sollst erwachsen sein geistlich. Und der Vater im Himmel, der lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse. Der lässt es regnen über Gute und Böse. In anderen Worten, nicht sofort, wenn einer was Böses getan hat, lässt er einen Blitz fallen und zum Schluss liegt er dann, versteht er, schwarz verkohlt am Boden. Hätten wir gern manchmal. Aber ich sag mal, es ist vielleicht besser, dass es nicht passiert, denn sonst wird sie uns ja auch ab und zu treffen. Jetzt seid ihr zu schüchtern, ja? Natürlich. Trifft dich ganz genauso. Wenn du irgendwas getan hast, ja, und hinterher feststellst, es war doch nicht so gut. Du kannst dir den Luxus leisten, deine Nächsten zu lieben, denn der Herr wirkt für dich. Deswegen sagt Jesus, lieb deine Feinde nicht aus Masochismus, nicht weil er ein Sadist ist und will, dass du leidest und andere nicht, sondern weil du wissen musst, ey, du hast nichts zu verlieren. Und wenn sie dich noch so treten, du hast nichts zu verlieren. Und wenn sie dich an ein Kreuz nageln, ja, dann tut dich Gott eben von den Toten wieder auferwecken. Haben sie ja schon mal probiert mit jemandem. Ja, und es hat nicht so geklappt, wie sich das die hohen Priester und die anderen bösen Menschen der damaligen Zeit gedacht haben. Im Gegenteil. Jesus, der stumm war vor seinen Verfolgern, war derjenige, der wenige Tage später gesiegt hat, triumphiert hat auf der ganzen Ebene. Amen. Okay, du kannst dir also den Luxus leisten, deinen Nächsten zu lieben und deinen Feind zu lieben. Okay, und jetzt müssen wir auf ein paar Sachen eingehen, nachdem wir dieses Fundament jetzt abermals gelegt haben. Ich komme heute nicht durch. Aber lassen wir zumindest anfangen, okay? Mit folgendem. Immer wenn man über Vergebung und diese Dinge spricht, oder zumindest wenn ich das mache, haben Menschen hinterher Fragen. Weil sie sich mit dem, was ich gepredigt habe, nicht so ganz abfinden können. Okay, pass mal auf. Ich zeige euch jetzt verschiedene Schriftstellen, die Jesus gebracht hat. Denn es ist nicht so, dass Vergebung eine automatische Angelegenheit sein muss. Wenn jemand gegen dich sündigt, dann heißt es nicht, dass du das ignorieren sollst. Die Menschen hätten gern, dass sie Sünden ignorieren, einfach ignorieren können. Wisst ihr, was ich gemerkt habe? Ich habe festgestellt, dass die Menschen viel lieber eine Sünde eines anderen ignorieren, als sie zu konfrontieren. Die tun es lieber unter den Teppich kehren und dann sagen, ja, jetzt, ich soll ja vergeben. Aber schau, Vergebung und Ignorieren ist nicht dasselbe. Sei doch noch da. Jemanden, der gegen dich gesündigt hat, zu konfrontieren, ist viel schwieriger. Ich habe festgestellt, die Menschen ignorieren viel lieber, als dass sie konfrontieren. So leicht macht es der Herr uns aber nicht. Ich gebe euch zunächst einmal ein paar Worte aus dem Wort Gottes hier, mit denen ihr zurechtkommen müsst. Und ich sage dann natürlich was drüber. Und zwar scheinbare Widersprüche in der Bibel. Hört euch mal Folgendes an. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 11, Vers 25, vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Übertretungen vergebe. Kennen wir. Wir sollen also vergeben, praktisch um jeden Preis. Und jetzt hört mal Johannes Kapitel 20 an. Das ist derselbe Jesus, der hier spricht. In Kapitel 20, Vers 23. Er sagt es zu den Aposteln, als sie von neuem geboren sind, also als er auferstanden ist bereits. Sagt er Folgendes. Wem ihr die Sünden vergebt, sind sie vergeben. Wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Habt ihr es gehört?
Ja.
In Markus 11 sagt er, vergebt. Unbedingt. In Johannes Kapitel 20 sagt er, vergebt oder vergebt nicht, liegt bei euch. Ist dasselbe Jesus, der diese Dinge sagt. Offensichtlich gibt es Situationen, in denen sofortiges Vergeben absolut dran ist und notwendig ist. Und offensichtlich gibt es Situationen, an denen es nicht weise ist, sofort zu vergeben. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich lese nochmal vor. Weil die Leute hören auf, in Matthäus, in Markus zu lesen, Markus 11, wir sollen vergeben. Aber dass noch was anderes auch kommt, überlesen sie dann. Denn schau, wenn du jemanden nicht sofort vergeben willst, dann musst du ja den ersten Mal konfrontieren, musst du erst mal zu ihm sagen, hey, hör mal zu, schau mal, ich habe gesehen, wie du aus meinem Geldbeutel 20 Euro geklaut hast. Warum hast du das gemacht? Es ist leichter, das einfach zu ignorieren und so zu tun, als hätte er das nicht gemacht. Aber es hilft weder dir noch hilft es dem. Vielleicht macht er das ja gewohnheitsmäßig. Vielleicht ist er ja ein gewohnheitsmäßiger Dieb. Und dann ist es gut und richtig, wenn der konfrontiert wird. Sag mal jemand Amen. Es kommt also drauf an. Schau, es ist nämlich so. Wenn du einem seine Sünden sofort vergibst, dann fällt er dir um den Hals und weint dir die Jacke voll und sagt Danke. Und die Welt ist in Ordnung. Einem anderen, wenn du genauso behandelst und sofort vergibst, dann sagt er, haha, und hau die Nummer an der Runde und dann wartet er darauf, dass du ihm nochmal vergibst. Die Menschen sind unterschiedlich. Man muss mit unterschiedlichen Leuten unterschiedlich verfahren. Wir sind nicht alle gleich. Und was wir wollen, ist uns selber frei von Bitterkeit halten, erstens, und zweitens dem anderen seine Sünden aus der Welt schaffen und zum Frieden und zum guten Verhältnis mit Gott führen. Okay. Also ich merke, ihr seid voll dabei. Ihr seid dermaßen konzentriert, gespannt wie die Flitzebogen. Super. Ich mache nämlich jetzt gleich weiter mit der nächsten Provokation. Richten. Nehmen wir mal Richten her. Matthäus Kapitel 7, Bergpredigt. Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Okay. 1. Korinther Kapitel 5, Vers 12. Richtet, die drinnen sind, die draußen sind, also in der Gemeinde sind. Diejenigen, die draußen sind, wird Gott richten. Glaubst du, dass Paulus auch das Wort Gottes niedergeschrieben hat? Also das müsste eine deutliche Antwort geben. Schon, ja, das war zwar zaghaft, aber ich habe das Amen von Stefan gehört. Ich sage mal, dass die anderen wahrscheinlich das auch gemeint haben. Okay, wir sehen also, dass es offensichtlich Situationen gibt, in denen wir definitiv nicht zu richten haben. Und es gibt Situationen, die so schlimm sind, dass wir drüber richten müssen. Paulus sagt hier, richtet, die drinnen sind. Das ist ein Imperativ, ein Befehl. Da gibt es keine Debatte drüber, da muss gerichtet werden. Okay, es gibt also wieder Situationen. Die eine ist so, die andere so. In der einen, die muss man einfach gehen lassen und in der anderen, die muss man konfrontieren. Es sind scheinbare Widersprüche. Scheinbar das genaue Gegenteil. Jesus sagt, vergib, und im nächsten Moment sagt er, ob er vergibt oder nicht, liegt bei euch. Und Gott steht dann hinter euch, sagt er dann auch noch. Einmal sagt er, richtet nicht, und Paulus sagt, richtet. Jetzt pass mal auf. Verurteilen. Also richten ist eine Sache, verurteilen ist die Konsequenzen vom Urteil durchziehen. Gerichtet wird in der Verhandlung, geurteilt, wenn ein Urteil gefallen ist, dann steht fest, was man mit dem Bösewicht macht. Das ist nochmal eine Steigerung von Richten. Alles Roger? Alles klar? Gut. Lukas Kapitel 6, es geht jetzt wie gesagt um Verurteilen, eine gesteigerte Form von Richten. Lukas Kapitel 6, 37. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. 1. Korinther Kapitel 5, Vers 3. Paulus. Ich habe schon als anwesend das Urteil gefällt über den, der Unzucht getrieben hat, nämlich wir entfernen ihn aus der Gemeinde. Oh. Jesus sagt einmal, richtet nicht. Und Paulus sagt, hey, ich habe schon, wie wenn ich anwesend wäre, das Urteil gefällt. Es hat er also doch gerichtet. Er hat nicht nur gerichtet, sondern hat auch noch das Urteil gefällt. Und ich sage euch sogar noch was, wenn wir schon bei Verurteilen jetzt sind. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Abvers 1, sagt Paulus, okay, ich bin noch nicht nach Korinth gekommen, weil bei euch vieles im Argen liegt. Viel Sünde, viel Unvergebenheit, viel Streit. Ich möchte, dass ihr das in Ordnung bringt. Ich möchte, dass ihr miteinander redet und es in Ordnung bringt. Wenn ich komme, sagt Paulus, und ich werde kommen, dann werde ich mich hinsetzen und ich werde richten über eure Gemeindeangelegenheiten. Und aus dem Mund von 2 oder 3 Zeugen wird jede Sache festgesetzt werden, sagt Paulus. Im Mund von 2 oder 3 Zeugen, so sind im Alten Testament die Richter vorgegangen. Paulus sagt also, hey, bei euch gibt es so viel Streit, klärt es. Wenn es dann immer noch Streit gibt und ich da bin, dann werde ich mich hinsetzen, werde eure Fälle hören und dann werde ich entscheiden. Dann werde ich sagen, okay, du hast recht und du hast nicht recht. Und die einen oder anderen, und er sagt, wie gesagt, wen man aus der Gemeinde befördern soll, nämlich Leute, die fortgesetzt in Unzucht leben, mit irgendjemandem zusammen und so weiter, ohne zu planen, jetzt die Person zu heiraten, Diebe, Räuber und so weiter, mit denen sollst du nicht mal essen, sagt Paulus. Das ist jetzt ein scheinbarer Widerspruch. Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und Paulus sagt, schaltet euer Hirn nicht aus, sondern richtet sehr wohl. Man muss abwägen. Wir lernen das. Okay, hört mal, ich bin noch nicht fertig mit meiner Predigt. Okay? Ich gehe jetzt nur einen Schritt weiter. Ich sage nur was. Fluchen. Im Römerbrief Kapitel 12 sagt Paulus in Vers 14, segnet die euch verfolgen und flucht nicht. Ein paar Kapitel weiter, im Galaterbrief Kapitel 1, derselbe Paulus. Wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Okay, es gibt also Situationen, in denen man klare Kante zeigen muss. Dinge, für die man sein muss und Dinge, gegen die man sein muss. Wie ist das jetzt zu verstehen? Wie kann ich diese scheinbaren Widersprüche vereinbaren? Jesus sagt, richtet nicht, im nächsten Moment, oder vergebt, im nächsten Moment sagt er, hey, ob er jetzt vergibt oder nicht, liegt bei euch. Richtet nicht und richtet sehr wohl, urteilt nicht und urteilt erst recht. Wie können wir diese beiden gegensätzlichen Aussagen, ja, das ist jetzt These und Antithese, wie können wir da eine Synthese herstellen? Wie können wir das biblisch deuten? Wie hat Jesus das gemacht? Wie hat Paulus das gehandhabt? Wir müssen es unbedingt wissen, damit wir hier richtig vorgehen. Denn wir können zu beiden Seiten in den Graben fahren. Wir können die Augen zumachen und gar keine Sünden mehr konfrontieren. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Versteht ihr? Leute können die wildesten Sachen machen. Im Gemeindehintergrund Drogen handeln, versteht ihr? Oder so Zeugs. Können wir nicht dulden. Andererseits können wir natürlich auch so von Richtgeist beseelt werden, dass gar nichts mehr erlaubt ist und alles verboten ist. Und das gibt's auch. Ist auch schlecht. Wir müssen also schauen, wie geht man da vor? Wie macht man es richtig? Damit wir weder links noch rechts in den Graben fahren, sondern ein siegreiches Leben führen als Gemeinde und als Einzelpersonen. Also eins können wir auf jeden Fall schon mal feststellen, es darf keinen Grund zur Bitterkeit geben bei uns. Deswegen sagt Jesus immer wieder, lasst los, lasst los, lasst los, vergebt, vergebt. Die Sache ist nämlich die. Und Die Sache ist nämlich die. Wenn Jesus zu uns gesagt hätte, vergebt dreimal und beim vierten Mal ist der Ofen aus, dann hätten die Menschen dreimal vergeben und beim vierten Mal mit so einer Wucht zurückgeschlagen, dass kein Auge trocken geblieben wäre. Die Menschen, die breite Masse zumindest, der Mob, der hasst nämlich gern, versteht ihr? Und wenn du dann hegest und sagst, okay, jetzt hat er mich einmal, jetzt hat er mich zweimal, jetzt hat er mich dreimal geschlagen, jetzt muss ich nicht mehr vergeben. Dann dürfst du jetzt deinen gerechten Zorn freien Lauf lassen und zurückhauen, dass die Schwatte kracht. Schau, der Herr hat gesagt, rächt euch nicht selbst, ganz, ganz wichtig, Kapitel 12 im Römerbrief. Geliebte, rächt euch nicht selbst. Denn du, wenn dir was angetan worden ist, du blickst nicht mehr richtig klar durch, sondern du bist jetzt aufgewühlt, du bist jetzt zornig und der Zorn eines Menschen, der wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Du darfst dich nicht selber rächen. Na, einer watscht dich und du haust ihm 49 Schläge auf den Kopf mit dem Amboss. Okay, das ist übertrieben. Aber der Mensch ist so. Deswegen sagt der Herr, rächt euch nicht selber. Lasst es jemanden anderen machen. Mein ist die Rache, sagt der Herr, ich will vergelten. Der Herr schafft die Gerechtigkeit, wenn dir jemand was angetan hat. Der Herr schafft die Gerechtigkeit. Ihr kennt die Schriftstelle und ich muss da nächste Woche weitermachen. Ich will heute nicht mehr allzu viel weitermachen, denn es ist schon ziemlich gut und dicht, was ich rübergebracht habe bis jetzt heute. Da haben wir noch genug Stoff für nächste Woche, das wir intensiv uns anschauen müssen. Wir werden auf diesen Sachverhalt nächste Woche noch einmal zurückkommen. Ich schaffe das heute noch mal, aber ich möchte nur ein paar Minuten was sagen. Und zwar greife ich mir jetzt einmal vor. In Matthäus Kapitel 18, in Vers 21, kommt Petrus zu Jesus und sagt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Siebenmal. Und hört mal, siebenmal war großzügig. Die Rabbis haben gepredigt, dass du jemanden dreimal vergeben sollst. Der Talmud, also die jüdischen Gesetzgelehrten, die Bibellehrer der damaligen Zeit, die haben geschrieben, ein Mann soll nicht öfter als dreimal zu seinem Nächsten gehen, um ihn für dieselbe Sache um Vergebung zu bitten. Weil beim vierten Mal wird es irgendwann unglaubwürdig, versteht ihr? Und außerdem, die haben das aus dem Grund gepredigt, nämlich im Amos Kapitel 1, da steht, wegen drei und wegen vier Vergehen wird Gott das Gericht über Damaskus nicht rückgängig machen. Wegen drei oder vier Vergehen wird Gott das Gericht über Edom und über diese und jene Gegend nicht zurücknehmen. Daraus haben die geschlossen, dass Gott den Menschen drei oder viermal dieselbe Sache vergibt. Aber beim fünften Mal oder beim vierten Mal eigentlich schon ist dann der Ofen aus und dann kommt Gericht. So hat Amos das gepredigt und so hat Amos das von Gott weitergegeben. Und die Rabbis haben sich damals gedacht, wir dürfen nicht besser sein und frommer sein und heiliger sein und vergebungsfreudiger sein als Gott selber. Das wäre verkehrt. Wir würden an Gott eine Färbung geben, die er nicht hat. Wenn Gott dreimal vergibt, machen wir es genauso, wir vergeben dreimal und beim vierten Mal ist Polen offen. Und Jesus kommt jetzt an und sagt, nicht nur dreimal, sondern vergibt ihm siebenmal. Und nicht nur siebenmal, sondern 70-mal. Im Lukas Kapitel 17 sagt Jesus, wenn dein Bruder 70-mal am Tag zu dir kommt und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Hier ist also die Rede von einer grundsätzlichen Vergebungsbereitschaft, von einer grundsätzlichen Arbeit mit jemandem, der Ansätze der Vergebungsbereitschaft zeigt, der Reue zeigt, mit dem auf jeden Fall zu arbeiten, den zunächst mal wieder in Verbindung mit Gott zu bringen, seine Sünden auszuräumen und in Einklang zu kommen mit uns selber, dass wir dann versöhnt werden. Aber da gibt's einen Weg, den man bestreiten muss. Es kann sein, dass jemand gegen dich sündigt und es wäre falsch, dem einfach so das nachzulassen und so. Es wäre verkehrt, weil die Person einfach nicht reuig ist, sondern fest ist in ihrer Bosheit. Da muss man diese Bosheit brechen. Paulus hat es gemacht mit diesem jungen Mann, der mit seiner Stiefmutter zusammen gewohnt hat in Korinth. Seine Sündenbegeisterung hat er gebrochen, indem er ihn aus der Gemeinde entfernt hat. Okay? Die waren also nicht nett zu ihm, sondern die haben gesagt, hey, mit deinem Verhalten brauchst du bei uns nicht mehr antanzen. Auf Wiederschauen. Ja, aber dann gelten wir ja als hart. Ja und? Okay, das ist die eine Situation. Andererseits, wenn der einfach persönliche Probleme hat, ja, sich nicht helfen kann, aber Vergebung haben will, Reue zeigt, dann müssen wir mit dem arbeiten. Müssen wir mit dem arbeiten. Wie wir das genau machen, müssen wir uns nächste Woche anschauen. Langt mir heute nicht mehr die Zeit dazu. Ich gebe euch aber ein Beispiel. Schaut mal, ich weiß zufällig, in Amerika, genauso wie in Deutschland auch, gibt es diese Situation, dass Menschen, die habsüchtig sind, sich in Gemeinden, speziell in Gemeinden, die gebefreudig sind, einklinken. Und die sammeln dann Geld, die sind natürlich Finanzinvestoren, und die sammeln dann Gelder ein von den Schafen. Und diese Gelder, die sagen sie dann, legen sie an. Und die siehst du dann nie mehr, die sind dann auf dem St. Nimmerleins Tag angelegt. Und wenn die dann sagen, zu dem und dem Datum gibt es eine Ausschüttung, dann kommt der Tag, aber die Ausschüttung kommt nicht. So wirst du vertröstet und vertröstet und vertröstet, Jahr um Jahr. Manche Christen sagen dann, na ja, wir sollen ja immer vergeben und dann lassen wir es halt, die 100.000 Euro, ja, vergeben wir ihm halt. Und er spekuliert darauf. Der spekuliert ja darauf, dass du ein Schaf bist, dem man die Wolle ordentlich also das Fell über die Ohren ziehen kann. Versteht ihr? Es gibt Menschen, die sind so. Es gibt böse Menschen, die sowas machen. Ich meine, ich habe die Gesichter von manchen solcher Leuten vor Augen. Das sind nette Menschen, die sind super, die arbeiten in der Gemeinde mit. Also nicht in unserer, wohlgemerkt jetzt hier. Aber diese Situation ist mir schon vorgekommen. Und nicht nur in großen Städten. Es ist ganz, ganz eigenartig, was du da alles hast. Frau aus einer süddeutschen Großstadt hat bei mir angerufen. Hey, hör mal, da ist jemand in deine Gegend gezogen. Der hat mir 80.000 Euro, Mark damals noch, abgenommen. Die Polizei ist hinter ihm her. Was mache ich? Ich brauche das Geld. Eine alleinstehende Frau. Ich habe gesagt, ja, was soll ich machen? Ja, red halt mal mit ihm. Aber wisst ihr, als Pastor hast du ja deine Grenzen. Ja, ist ihm so. Da musst du halt... denken. Deine Augen offen haben. Nicht naiv sein. Nicht bei allen Christen ist das, was da hinten rausschaut, Ansätze für die Flügel. Bei manchen sind es nur die Schulterblätter. Und wenn man jemanden, der bewusst anderen Leuten das Fell über die Ohren zieht, wenn man den laufen lässt, dann macht man einen Fehler. Ist natürlich, versteht ihr, es ist ja so, es ist so fromm, es ist so toll zu sagen, es ist so einfach vor allem auch für unser Fleisch, zu sagen, ja, wir vergeben dem einfach. Wir müssen nichts machen. Aber auf den zuzugehen und zu sagen, hey, hör mal zu, bring dein Leben in Ordnung, sonst klopft der Staatsanwalt bei dir, ist was ganz was anderes. Da ziehst du dir ja einen Streit an. Ist das richtig? Dürfen wir das? Kann man das machen? Müssen wir nächste Woche noch genauer anschauen. Wir bewahren unser Herz auf jeden Fall vor Bitterkeit. Wir haben keinen Grund, bitter zu werden. Schau, Jesus hat auch einen Finanzbetrüger in seinen Reihen gehabt. Weiß irgendjemand seinen Namen? Hey, sag mal, gib mir mal einen Tipp. Ja, genau, Judas. Hat Jesus seine große Glocke gehängt? Hat Jesus Judas beim Genick gepackt und hat ihn zum Kadi geschleppt? Richter, ich habe das Gemeindekonto angeschaut, da ist nichts mehr drauf. Nur die Summe, die mir fehlt, ist auf seinem Konto. Mach was mit ihm, schaffe mir recht. Hat Jesus nicht gemacht. Jesus hat ihn laufen lassen. Er wusste, noch ein paar Tage. Und dann wird es alles kein Thema mehr sein. Gott wird selber den Judas gerichtet haben. Wisst ihr, Gott hat Judas aufgegeben. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, als Judas beschlossen hat, ich werde Jesus verkaufen, hat Gott Judas aufgegeben. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber das hat er tatsächlich gemacht. Und dann, verlassen vom Herrn, ist Judas durch die Gegend getappt und hat sich aufgehängt. Ich wünsche sowas niemandem. Aber diese Situationen, die gibt's. Also ihr merkt, das ist noch ein weites Feld, das müssen wir noch ein wenig beackern, das ist nämlich hochinteressant. Wir dürfen da keine Fehler machen, keine gedanklichen, geistlichen Fehler. Wir dürfen nicht links und rechts in den Graben fahren, dass wir nicht allen alles vergeben einerseits, andererseits niemandem irgendwas vergeben und bitter werden. Dürfen wir beides nicht machen. Es gibt einen biblisch richtigen Anfahrtsweg hier, um diese Dilemmas zu lösen, diese Dilemmata zu lösen. Schauen wir uns aber nächste Woche an und heute nicht mehr. Heute bin ich fertig. Zumindest mit meiner Predigt. Amen.